Ist das Thema Carry Trade also ausgestanden? Nein, ist es noch nicht. Aber ich würde da jetzt momentan nicht reinspringen. Fundamental hat sich über diese letzten, sagen wir mal, 10 Tage nicht viel verändert. Die Hysterie ist gerade groß. Ja, die Fed kommt mit einmal zu spät. Wir reden doch über eine Rezession. Warum ist das so?
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute mit einem sehr spannenden Gast im gut überhitzten Studio. Er war schon häufiger da und freue mich sehr, dass er wieder zurück ist, der CIO von Amundi Deutschland. Herzlich willkommen, Thomas Kruse.
Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, von wegen Sommerloch oder lockeres Sommerpäuschen, alle liegen am Strand. Ganz schön hitzig war es diese Woche. Heute ist Freitag, wo wir reden, und am Montag gab es den fettesten Japan-Crash seit 87.
Seit 37 Jahren, genau.
Ist ja doch nochmal ganz schön hektisch geworden die Woche, was?
Ja, interessant, weil tatsächlich, ich habe festgestellt erstmal, Mensch, das hast du jetzt in so einem breiten Index wie dem Nikkei eigentlich selber noch gar nicht erlebt, und ich bin seit 95 im Geschäft. Mhm. Naja, im Nachhinein habe ich dann jetzt gehört, okay, 87 war das letzte Mal, dass es so in einem so großen Index tatsächlich so einen Drawdown gab. Spannend, klar. Es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Sommerloch tatsächlich zu tun, um auf deinen Eingang zurückzukommen, weil es sind natürlich einige Marktteilnehmer nicht da. Deshalb hast du ein bisschen weniger Liquidität, und dann können solche Kursrutsche eigentlich auch zustande kommen.
Und dann sind alle plötzlich auch ziemlich hektisch geworden. Das kann man eigentlich mal so, wenn man mal so auch den Wochenverlauf sich anschaut, da ist ganz schön was ins Rutschen gekommen bei dem einen oder anderen im Kopf, ne?
Ich denke schon, also interessant ist ja vor allen Dingen immer, bei solchen Kursrutsch schaue ich mir grundsätzlich die Volatilität an. Und alles, was irgendwo über 40 ist in Amerika, ist eigentlich zumindest mal als ja, ein etwas krasserer Ausrutscher zu sehen. Und wir waren in der Spitze bei 65, also deutlich, ja. Was interessant ist, finde ich, dass so ein bisschen der Schwenk da war. Also vorher, sagen wir mal, bis Mitte des Jahres war immer das Thema Zentralbanken, Inflation, schlechte Nachrichten für die Konjunktur ist eigentlich eine gute Nachricht, weil dann kann ja die Zentralbank die Zinsen senken, und darauf warten wir ja eigentlich schon seit Anfang des Jahres, wenn ich mal an den Jahresanfang zurückdenke. Jetzt mit einmal ist das Thema Zentralbankinflation eigentlich ein Stückchen weit in den Hintergrund gedrängt worden, nach dem Motto, ja, die Inflation ist niedrig, fällt in Tippelschritten weiter. Die Zentralbanken werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit im September was machen. Also die EZB zum zweiten Mal, die Fed zum ersten Mal. Man lenkt so ein bisschen das Thema, aber jetzt ganz klar auf die Konjunktur. Und gestern war es zum Beispiel interessant, die EDP-Daten, also sprich zur Arbeitslosigkeit, sonst normalerweise Daten, die aufgrund ihrer wöchentlichen Erscheinung einerseits und der Volatilität auf der anderen Seite nicht ganz so viel Bedeutung finden. Die wurden gestern herangezogen, warum man denn jetzt einen so tollen Tag an der Börse in Amerika erlebt hat. Also man schaut mit einmal doch mit hoher Sensibilität auf konjunkturelle Daten. Das ist sicherlich ein bisschen übertrieben, überzogen, aber gibt uns einen Vorgeschmack, was die Zukunft bringt. Also Zentralbanken als Thema ist nicht mehr, sagen wir mal, das Thema in dem Sinne, machen Sie was, vielleicht wie viel, und darüber können wir uns gleich unterhalten, was denn überzogen wäre unter Umständen. Und auf der anderen Seite jetzt aber konjunkturelle Daten gewinnen so ein bisschen die Oberhand mit der Überlegung, kommen wir denn wirklich möglicherweise in eine Rezession, was ja nun lange Zeit ausgeklammert wurde.
Aber ich fand, also die letzten quasi 5, 6, 7 Tage, wenn man die insgesamt nimmt, also Ende letzter Woche noch mit reinzieht, in den USA, wie unfassbar schnell dieses Pendel an Marktmeinung hin und her schwingt. Also wenn man eben von diesem, ja, Soft Landing ist, also sehr sicher zu prognostizieren, es gibt überhaupt gar kein anderes Szenario mehr auf der Welt, auf die letzten, also dann Donnerstag, Freitag fing es ja schon an mit den sehr schwachen Arbeitsmarktdaten, und dann Montag mit Japan, sowieso sind alle panisch geworden, plötzlich, die Fed hat wieder viel zu spät reagiert, und es muss eigentlich eine Notsitzung her vor September mit mindestens 2 Zinsschritten. Also dieses Pendel von, ne, alles ist doch easy going zu, SCH, es schmiert hier jetzt alles ab, das ist schon faszinierend.
Ja, das Interessante ist aber auf der anderen Seite auch, eigentlich haben wir mit sowas ja viel früher gerechnet, dass die Konjunktur tatsächlich ein bisschen schwächelt. Schon fürs erste Quartal war für den Konsum so ein bisschen das angedacht, dass der Konsum schwächelt. Und wenn man jetzt mal schaut, fundamental hat sich über diese letzten, sagen wir mal, 10 Tage nicht viel verändert. Die Hysterie ist gerade groß. Ja, die Fed kommt mit einmal zu spät. Wir reden doch über eine Rezession. Warum ist das so? Tatsächlich hat sich über das letzte halbe Jahr doch ja eine Einseitigkeit, sage ich mal, herausgebildet. Das ist die Bewertung einzelner weniger Titel gewesen. Die Gewichtung, die wir meinetwegen auch der Top 5, Top 10 Titel im S&P 500 haben. Auf der anderen Seite die Meinung, Trump wird die Wahl gewinnen, zumindest solange Biden noch da am Ruder war. Ja. Dann das Thema higher for longer war mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und das, was du sagtest, Soft Landing eingepreist. Alles mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Vielleicht schon mit ein bisschen Sorglosigkeit, was diese Meinungen betrifft. Auch was die Prozentsätze, die kann man ja messen, betrifft. Also von der Seite korrigiert man doch jetzt, okay, wir haben doch noch Wahrscheinlichkeiten, dass es auch eine Rezession werden konnte. Es war lange Zeit jetzt ausgepreist. Es gibt die ersten Brokerhäuser, die passen ihre Schätzungen, dass es in diesem Jahr noch zu einer Rezession kommt, von unten nach oben leicht an. Also insofern, da muss ich sagen, das geht recht schnell, aber hat auch damit was zu tun, dass wir doch sehr einseitig aufgrund dieser Meinungen positioniert gewesen sind. Also insofern kommt deshalb viel ins Rutschen. Ich sage halt immer, wenn alle das Gleiche glauben, warum soll der Kurs noch steigen? Es braucht ja noch jemand, der im Prinzip daraufhin agiert und kauft. Und das hast du jetzt nicht. Also viele wollten jetzt erstmal raus.
Mhm. Und was natürlich auch wahnsinnig schnell, wenn wir da gerade mal gleich bei den Zinsen bleiben, auch das wurde ja schon letzte Woche, ich weiß das für das Video am Montagmorgen gemacht, schon am Freitag wurden von den, bisher waren ja 2 Zinssenkungen dieses Jahr noch oder 2 Zinsschritte eingeplant in den USA. Das ist innerhalb über Nacht quasi auf 4 angeschrieben, ne? Also dass wir erstmal 0,5 und dann noch 2x 0,25 bekommen.
Ja, ist für mich auch so ein Phänomen, denn eigentlich in der Kurzlebigkeit der Börse, die wir ja generell haben, ist die Zentralbank ja doch etwas, was ein bisschen Ruhe und Strategie oder Langfristigkeit mit reinbringt, sage ich mal. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Anfang des Jahres waren es 7.
Ja.
Dann gab es auch Brokerhäuser, die für diese Jahr gar keine mehr erwartet haben. Jetzt war es so am Ende, würde ich mal sagen, 2. Im Moment sind wir bei 4, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, auch unter dem Eindruck, kommt da eine Rezession möglicherweise um die Ecke? Das halte ich alles für ein bisschen zu viel. Also wir waren sicherlich auch bei den 7 dabei. Ich will uns da jetzt bei Amundi gar nicht unbedingt schön loben. Mhm. Sind jetzt aber relativ bei 3, schon seit Mitte des Jahres oder auch schon seit Mai, bleiben aber auch bei 3. Und ich sprach es eben gerade an, wenn man jetzt mit einmal darüber diskutiert, die Fed kommt zu spät und sie müsste eine Notzinssenkung machen. Nee, das würde ich nicht für angemessen halten. Auf der einen Seite gibt die fundamentalen Datenlage das noch nicht her. Klar, man muss sich das jetzt über das nächste halbe Jahr anschauen. Und auf der anderen Seite wäre es das völlig falsche Signal, weil damit würde man ja so ein bisschen die Panik füttern. Es könnte doch eine Rezession kommen, die Zentralbank weiß ja mehr, als wir schon sehen. Mhm. Und wenn ich jetzt mit einmal was mache, was so überhaupt nicht vorbereitet ist seitens der Zentralbank. Es geht da doch viel darum, was geben sie dir im Wording so ein bisschen mit vor, wo verändert sich kleine Tippelschritte. Mhm. Wenn jetzt mit einmal etwas käme, dann müsste man unterstellen, okay, wirtschaftlich nimmt das mit einmal an Fahrt auf nach unten, was wir bisher so nicht gesehen haben. Also insofern bin ich ganz froh, dass da jetzt die Diskussion auch wieder ein bisschen verstummt.
Und man hat ehrlicherweise ja auch, das gehört ja auch zu der ganzen Geschichte dazu, finde ich, jetzt über diese Woche gesehen, das ist alles, was an Panik am Montag da war, ist mit dem ersten Tag, wo sich die Kurse beruhigt hatten, auch schon wieder so ein bisschen verflogen. Ne? Also es ist ein relativ nettes Meme von einem amerikanischen Finanzkanal gesehen. Da war so, okay, Montag war, die Rezession kommt oder wir stehen schon direkt vor der Rezession. Dienstag, Rezession ist abgesagt. Mittwoch, ja, sie ist aber nur heute Morgen abgesagt. Am Nachmittag kommt sie vielleicht und am Donnerstag, heute nicht, aber vielleicht am Montag. Also
ja,
das hat es recht schön so ein bisschen widergespiegelt. Ne?
So ein bisschen die Kurse machen auch die Stimmung. Ne?
Ja.
Kann man schon so sagen. Wenn man allerdings mal schaut, eigentlich sind wir schon seit Anfang Juli dabei, zumindest was diese hochbewerteten Technologietitel, also die Big Tech Names betrifft, eine Rotation zu bekommen. Der Markt hat eigentlich schon mit den letzten Arbeitsmarktdaten signalisiert, okay, der Zinssenkung wird wahrscheinlicher und damit eigentlich auch die Bewertungsunterschiede, die wir zwischen Big Tech hatten und den, sagen wir mal, anderen 490 Titeln im S&P 500, die war man nicht gewillt, größer werden zu lassen, was auch gesund ist. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch eine stärkere Korrektur bekommen, weil eben diese Namen sehr viel Gewicht im S&P 500 haben. Das fing schon im Juli an. Also die Rotation war schon mal da und damit eigentlich auch die erste Bewegung, die das, was ich gesagt habe, fürs erste Halbjahr galt, dass man das aufbricht so ein bisschen und eine veränderte Positionierung einnimmt. Klar, jetzt das Thema Wirtschaft und aber auch das Thema Präsidentschaftswahl, die ja mit einmal auch eine Eigendynamik bekommt, die man so nicht mehr erwartet hatte, ja. Die bringen das Ganze jetzt schon ein bisschen ins Wanken. Aber wie gesagt, wir kriegen jetzt einen Shift im Thema mehr Richtung Konjunkturdaten und das wird auch die Zukunft sein.
Und wenn man mal so quasi uns die Unternehmen anschaut, die Bilanzsaison ist ja jetzt so grob durch, zumindest mal in den USA, die wichtigsten Sachen, mit Ausnahme natürlich von Nvidia, auf die natürlich alle wieder noch schon mal schauen, ist natürlich schon die Erkenntnis, dass die Unternehmen vor allem auf der Umsatzseite schwächeln. Ne? Also bei dass bei den Gewinnen jetzt nicht so wahnsinnig viel Überraschung nach oben ist, das war irgendwie allgemein erwartet, weil die Latte doch mal wieder ein bisschen höher lag und damit irgendwie auch klar war, dass da ein bisschen was auch in der Breite an Gewinndynamik noch da ist. Aber plötzlich fangen die Unternehmen eben an, umsatzseitig zu enttäuschen. Vor allem natürlich oft auch mit den Ausblicken und weniger sogar mit dem Ist-Zustand. Und das ist natürlich ein nicht so optimales Signal für eine Konjunktur.
Ja, das auf der anderen Seite sage ich ja bald auch immer, wir haben jetzt, was die Earnings betrifft, ein Gewinnwachstum gehabt von 9%. 5 war erwartet worden. Also insofern, die Earnings sind okay. Klar, wir haben einzelne Sektoren, gerade im Materials-Bereich in Amerika hat man eher enttäuscht. Auch im Consumer-Bereich wird es deutlicher. Gerade auch was den Ausblick betrifft, gibt es doch einige Unternehmen, die sagen, okay, gerade so Vergnügungsparks sehen wir durchaus eine abnehmende Dynamik etc. etc. Die Sales-Seite merkt es sehr viel mehr. Also wenn ich sagte, die Gewinne haben im Prinzip das übertroffen, dann ist die Umsatzseite sehr dünn. Und auch in vielen Sektoren hat man eigentlich eher untererfüllt. Also da merkt man halt schon, dass die Umsätze nachlassen. Und wenn der Umsatz nachlässt, versuchst du ihn zu stimulieren. Das heißt, du machst mehr Sonderangebot. Das heißt, die Margen werden betroffen sein. Die Gewinndynamik wird jetzt über die nächsten 2 Quartale ein Stückchen weit abnehmen. Gerade das, was ich eben auch sagte, was wir fürs erste Halbjahr schon erwartet haben, im Konsumbereich. Also nicht jetzt, sagen wir mal, im defensiven Konsum, sondern in Anschaffungen, die du nicht jeden Tag machst, sondern die du auch ein bisschen schieben könntest. In dem Bereich wird es jetzt sicherlich deutlicher werden. Die Kreditkartenschulden waren das ganze erste Halbjahr schon relativ hoch. Auch die Ausfallraten in Teilen. Also insofern, da merkst du halt, der Konsument ist ein bisschen angespannt momentan. Jetzt kommt noch der Arbeitsmarkt ein Stückchen weit unter Druck. Die Lohndynamik lässt nach. Das spricht jetzt alles nicht dafür, dass der Konsum gerade in dem Bereich deutlich zunimmt. Also da merkt man es jetzt wahrscheinlich als erstes.
Genau, weil die Leute natürlich dann sagen, dann kaufe ich mir jetzt nicht den Tritt SUV, sondern warte mal lieber ab, was die Jobseite macht.
Defensive Seite merkt dann halt, du gehst auf Nicht-Markenprodukte auch zurück. Luxury merkst das halt auch.
Ist das so ein bisschen, also wenn wir nochmal kurz zu den Unternehmensgewinnen zurückkommen in diesem Zusammenhang, da haben wir in den letzten Wochen oft drüber gesprochen, gibt es natürlich wahnsinnig viele Berechnungen. Die letzten paar Monate waren natürlich alles getragen durch die Mag 7 oder wie auch immer man es, oder die Top 10, wie auch immer man das zusammenrührt. Da gibt es 1000 verschiedene Statistiken, aber letzten Endes sind es 7 bis 10 Unternehmen, die Gewinne getrieben haben. Und wenn man das so quartalsweise aufschraubt, sieht man ja diesen Shift, dass alles ein bisschen breiter werden sollte eigentlich. Sprich, die Dynamik der Big Techs kommt mal so langsam aber sicher runter. Da ist so der erste Hype vorbei und dafür kommt der Rest so langsam aber sicher ins Rollen. Auf der Gewinnseite. So war mal zumindest bisher immer die Vorausschau. Droht das dann ein bisschen zu kippeln, wenn wir so eine sinkende Dynamik bekommen?
Ja, das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Also wenn man mal das wirklich ein bisschen aufdröselt, dann kannst du ja sagen, die Big Tech Names waren extrem hoch von der Bewertung. Eine hohe Bewertung ist aber nicht per se erstmal ein Grund für eine Korrektur. Du brauchst einen Auslöser. Vielleicht hast du jetzt so ein bisschen diesen Auslöser bekommen. Ich sagte, die Rotation hat ein Stückchen weit vorher angefangen. Jetzt haben wir aber auch noch Nachrichten bekommen. Das kam ja noch dazu zum Wochenende. Berkshire Hathaway, die Hälfte ihrer Apple-Positionen abgebaut haben. Nvidia, die Blackwell-Technologie ein Stückchen weit nach hinten verschieben müssen. Das sind durchaus Argumente, wo du sagst, okay, wir nehmen jetzt auch mal Gewinne mit. Dann hast du die Korrektur in dem Sinne. Auf der anderen Seite hatten wir in der Spitze so 21,5 KGV für den S&P 500. Da hast du die hochgewichteten und auch hochbewerteten Titel. Die anderen Titel sind dementsprechend extrem niedrig. Wenn ich jetzt unterstelle, wir bekommen die Gewinne, die wir ursprünglich erwartet haben, das ist im S&P 500 sind es ungefähr $279, die erwartet sind für Jahresende. Ja. und gucken wir jetzt den Stand an, dann sind wir irgendwo bei knapp 19, was die Bewertung betrifft, und der Durchschnitt liegt irgendwo in Amerika bei 18,6. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht vernünftig bewertet wäre. Vor allen Dingen sind ja immer noch die großen Tech-Names, die deutlich höher als 18,8 oder wie auch immer bewertet sind. Das heißt, die große Masse ist deutlich drunter, bekommt jetzt eine Zinssenkung, was ein Stückchen weit dann auch die zyklische Konjunktur ein bisschen antreiben wird. Also von daher hast du in dem Bereich Chancen, und das ist auch der Grund für die Rotation, die wir jetzt sehen.
Mhm. Und doch muss ich sagen, finde ich über den Wochenverlauf, also kurzer Dip, mal mit Ausnahme jetzt von Japan, eigentlich eine sehr schnelle Rückkehr in die Normalität. Du hast auch den die Volatilität angesprochen, den VIX in dem Fall in USA mit über 60, der ist innerhalb von 3 Tagen auch schon wieder runter auf unter 25, eher wieder Richtung 20, also in so eine völlig Normalität. Ist das, muss man sagen, sind wir denn schon am Ende mit den Tiefs über den Sommer?
Nein, das glaube ich nicht tatsächlich. Also dafür ist diese Bewegung zu lange gelaufen, als dass sie in 3 Tagen sich abarbeitet, so sage ich es mal. Ich gehe also davon aus, dass es durchaus noch mehrere Chancen gibt. Es gibt, so wie wir es am Anfang gesagt haben, es gibt sicherlich einige Marktteilnehmer, die jetzt gar nicht da waren, in der Breite vielleicht gar nicht gehandelt haben, jetzt eine Chance bekommen, eigentlich auf dem Niveau zumindest mal gefragt werden, wollt ihr eure Position jetzt noch behalten oder wollt ihr sie nicht doch verkaufen? Ja. Also ich rechne schon damit, dass wir nochmal einen Rutsch bekommen, wahrscheinlich auch ein Stückchen weit unter die Tiefstkurse, die wir bisher gehabt haben. Die Volatilität wird abnehmen. Die 65 glaube ich nicht, dass wir sie nochmal erreichen, aber durchaus Werte 30 auch bis 40 ran. Gut denkbar, das kommt ein bisschen drauf an, wie sich das jetzt im Sommerloch auch von der Liquidität her darstellt. Aber ein Stück tiefere Kurse, nehme ich mal an, haben wir in den nächsten 4 Wochen. Mitte September, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Datum. Dann haben wir irgendwann die Zentralbank, die durchaus auch irgendwo die Zinsen senkt. Mal gucken, wie viel es wird. Spannend kann jetzt noch Ende des Monats Jackson Hole werden, also die Zentralbank-Diskussion. Ich glaube, die ist jetzt irgendwie 21, 23. August, irgendwo in der Woche. Die werden sicherlich noch mal was dazu sagen. Die Bank of Japan ist sicherlich gefragt, auch was dieses Unwinding des Carry Trades betrifft. Die ja schon signalisieren, okay, sie werden jetzt mal ein bisschen die Füße stillhalten, um den Markt nicht zu sehr in Unsicherheit zu bringen. Also das wird sicherlich ein Datum sein, aber dann September die Zentralbanken an sich. Und bis dahin, glaube ich, ist der Markt dann auch ein Stück sauberer.
Mhm. Und dann steht ein eher positiver Herbst potenziell bevor?
Das denke ich schon, weil wie gesagt, bisher ist die Konjunktur, wir sehen, dass die Dynamik nachlässt, aber wir sehen eigentlich nicht Daten in der Richtung, dass es in eine Rezession geht. Oder um es mal anders auszudrücken, wir erwarten bei Amundi 2,3% Wachstum für dieses Jahr, 1,7% fürs nächste Jahr. Das zeigt so ein bisschen, dass Dynamik nachlässt, ohne Frage, aber 1,7% ist Wachstum. Und wenn ich es mit Europa vergleiche, eine ganze Menge mehr.
Das stimmt. Und ich werde für Europa vermutlich nicht optimistischer, denn auch da ist all diese zarten Pflänzchen, die man gesehen hat, an Ansätzen einer Erholung, haben sich auch nicht so richtig bestätigt.
Ne? Nein, wir haben tatsächlich ja einige gute Anzeichen gesehen, aber jetzt sehen wir zumindest in Deutschland, dass das zumindest sich nicht weiter fortpflanzt im Moment. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, die Dynamik ist sehr niedrig. Ne? Also wir erwarten 0,2% Wachstum. Jetzt wird natürlich auch gesagt, ja, Deutschland könnte auch in eine Rezession so. Ja, das ist ja auch nicht weit entfernt, sage ich mal ganz ehrlich. Dass wir jetzt allerdings eine Dynamik nach unten bekommen, das glaube ich auch nicht. Wir haben ganz anders als die Amerikaner sehr viel höhere Sparquoten. In unserem Falle kann der Konsum also durchaus für die Konjunktur stabilisierend wirken. Während in Amerika tatsächlich der Konjunktur der Konsum sehr angespannt und ausgereizt ist. In Europa ist das ein Stückchen weit anders. Da ist es vielleicht sogar die stabilisierende Quote, weil eben die Sparquoten ansatzweise hoch sind. Also ich glaube nicht, dass wir die Dynamik nach unten bekommen. Dass wir natürlich irgendwo mal 1-2 Quartale mit einem Wachstum von 0,1 minus oder 0,2 minus haben. Und dann haben wir im Prinzip wieder das Thema der technischen Rezession. Das ist denkbar. Die Frühindikatoren sind aber auf einem so niedrigen Niveau. Insofern gucke ich lieber dahin, ob sich das ein Stückchen weit verändert. Auch jetzt mit der ersten Zinssenkung, mit der nächsten, die wir für September erwarten, kommt da etwas mehr Dynamik rein. Das ist, glaube ich, der spannende Aspekt. Also durchaus anders in Amerika, wo wir eher ein bisschen Abschwächung erwarten. So habe ich in Europa irgendwo den unteren Bereich und teste jetzt diesen Boden aus und versuche ein Plateau zu bilden und von da aus eigentlich anzusteigen.
Jetzt haben wir, du hast es angesprochen, natürlich seit Juli so ein bisschen die große Rotation, in Anführungszeichen, gerade auch was die Sektoren natürlich angeht und auch mal so die zweite Reihe. In den USA natürlich der Russell 2000, der plötzlich anfängt zu laufen. Alles, was man so seit langem herbeigeredet hat, ist so von heute auf morgen, hat es irgendwie Klick gemacht. Geht ihr davon aus, dass die Rotation noch weiter anhält?
Also, ja,
dass man eher mal auf andere Sektoren schaut und auch kleinere Segmente?
Doch, ich denke schon. Wir haben das auch in unserem Halbjahresausblick tatsächlich gesagt. Wir würden eher einen S&P Equal Weight favorisieren als den normalen S&P. Und das ist im Prinzip ja eine Indikation dafür. Allein aufgrund der Tatsache, wie gesagt, AI, sagen wir die vermeintlichen AI-Profiteure, weil in der Breite werden das nachher ganz andere Namen werden. Aber die jetzt so die First Mover gewesen sind, die sind hoch bewertet. Die Zinssenkung wirkt ein Stückchen weit stimulierend für gerade Value-Titel im zyklischen Bereich. Es wird ein bisschen davon abhängig sein, wie viel Fantasie kommt dann wirklich rein, dass die Zentralbank was macht. Wir rechnen in diesem Jahr mit 3 Zinssenkungen, im nächsten Jahr mit 4. Mhm. Mal gucken, ob das so Bestand hat, aber das ist zumindest mal die Prognose gewesen von dem Halbjahresausblick. Also insofern denke ich mal, dieses Bewertungsgap, das wird sich ein Stückchen weit schließen, ja.
Und man merkt natürlich auch so ein bisschen bei diesem ganzen KI-Hype-Thema, dass doch ziemlich die Spreu vom Weizen getrennt wird, ne? Also nicht mehr alles, was irgendwie als First Mover durchgewunken wurde im ersten Halbjahr, kommt damit jetzt noch durch. Das hat man recht.
Aber auch das ist so ein Thema, was so ein bisschen jetzt mit dieser Bewegung gekommen ist. Mhm. KI doch eine Blase. Mhm. Da schüttet man das Kind mit dem Bade aus, meiner Meinung nach, weil ich glaube schon. Wenn wir mal sehen, was 2000 gewesen ist für den Mobilfunk und was das bedeutet hat, auch für die gesamte Industrie, die Digitalisierung in Summe. Etwas Ähnliches dürfen wir bei KI sicherlich auch erwarten. Es sind aber eben nicht nur einige wenige Namen, die momentan genannt werden, sondern die Breite. Die ganze Industrie wird irgendwo künstliche Intelligenz einsetzen, damit Effizienzen heben können und damit die Produktivität steigern können. Also in der Breite wird KI mit Sicherheit seine Bedeutung bekommen. Es sind halt nicht nur einzelne wenige Namen.
Und wir haben in dem Zusammenhang die Woche schon im Vorgespräch darüber uns unterhalten. In dem Fall war es natürlich Microsoft, die immer mal gefragt wurden, wann sich denn eigentlich diese riesigen Investitionen rechnen sollten. Und die ehrliche Antwort war, wissen wir ehrlicherweise nicht, aber wir können es uns nicht erlauben, nicht zu investieren. Das erinnert schon an die Nullerjahre.
Ne? Das sind definitiv solche Aussagen, wie wir damals auch gehabt haben. Ja. Wie gesagt, diese UMTS-Lizenzen.
Das wollte ich gerade, lag mir auf der Zunge, UMTS-Lizenzen.
Du hattest keine Wahl. Ne? Du konntest jetzt sagen, ich finde den Preis zu teuer, dann bin ich aber in dem Markt nicht mehr drin. Und ich werde auch nie mehr reinkommen. Also du musstest diesen Preis mitgehen. Microsoft, jetzt ähnlich, die gefragt worden sind, Return on Investments, wann rechnet sich das Ganze? Ja, das können sie momentan nicht beantworten, aber sie können sich nicht leisten, daran teilzunehmen. Oder auch Sam Altman, der sagt, ob wir jetzt 500 Millionen pro Jahr verbrennen im Moment oder ob es mehr oder weniger ist, interessiert ihn gar nicht. Finde ich mal eine ganz interessante Aussage. Erinnert aber auch daran. Aber die Thematik ist dieselbe. Ich kann jetzt entscheiden, will ich in der Zukunft dabei sein, dann muss ich ein Stück weit ins Dunkle hinein, sage ich mal, investieren. Ja. Aber es sollte auch nicht überzogen werden. Das wird sich alles normalisieren. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Vorbote einer Veränderung oder einer, wie soll ich sagen, einer technologischen Neuerung, von der wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung das geht, aber du musst am Anfang wahrscheinlich ein Stückchen dabei sein.
So, und da ist es dann auch als Investor, muss man das Tech-Thema einfach weiter im Auge behalten?
Das Tech-Thema musst du, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Maß bekommen, bis wohin Bewertungen gehen sollten und höher sollten sie aber auch nicht gehen. Auch die Diskussion, man kann sagen, okay, die kommt jetzt sehr plötzlich, KI als Blase. Wie gesagt, KI als Blase ist das falsche Thema. KI ist nicht die Blase. Die Blase ist bei einzelnen wenigen Titeln. Ja. Und dass die ein so hohes Gewicht bekommen haben, ist sicherlich auch nicht unbedingt förderlich. Aber KI als Thema wird bleiben.
Mhm. Ich muss noch eine abschließende Sache zur Saisonalität machen. Fällt mir gerade ein, was sonst hätten wir es beinahe vergessen. Wir haben natürlich jetzt dieses Jahr, auch das haben wir darüber gesprochen, US-Wahlen. Und plötzlich ist wieder alles offen. Hätte jetzt ehrlicherweise, also ich hätte es vor 6 Wochen nicht gedacht. Aber ist tatsächlich so. Muss man davon ausgehen, dass die Volatilitäten Richtung Herbst nochmal deutlich zunehmen?
Ich meine, das ist ein spannendes Thema. Ne? Entspannt insofern.
Weil nichts mag die Börse weniger als Unberechenbarkeit. Ne?
Genau, aber ich meine, so ein bisschen kann man sagen, die Geister, die ich rief. Ne? Donald Trump hat lange Zeit auf Joe Biden eingeprügelt nach dem Motto, alter Mann. Wenn ich mir jetzt beide Kandidaten angucke, dann ist das Verhältnis relativ klar. Ja. Und man muss auch im Vorfeld sagen, wenn man den einfachen Mann auf der Straße gefragt hat, dann kriegte ich auch mal so Aussagen wie, wir sind ein Volk von 300 Millionen Einwohner und das sind jetzt die beiden Kandidaten, 78 und etwas über 80, dann hast du jetzt zumindest mal von der Seite eine Kandidatin, die durchaus ein bisschen Esprit versprüht. Es wird sich zeigen, glaube ich, in dem ersten Fernsehduell zwischen Trump und Kamala Harris, ob sie da wirklich bestehen kann. Das ist die eine Seite. Und dann ist natürlich auch vieles in ihrem Wahlkampf noch ein bisschen unklar. Was ist denn ihr Wirtschaftsprogramm? Ja. Das wissen wir nicht. Das Einzige, was momentan auffällt, bis vor, sagen wir mal, 4 Wochen sind wir davon ausgegangen, Donald Trump gewinnt die Wahl und er gewinnt auch beide Häuser. Also die Republikaner gewinnen beide Häuser. Das verschiebt sich komplett. Also das hat sich zumindest, was die Häuser betrifft, definitiv deutlich verschoben. Auch was die Umfragen betrifft, aber das sind landesweite Umfragen. Ja. Das muss man jetzt ein bisschen abwarten, weil am Ende sind es dann die Swing States und da ist es noch zu früh, eine Aussage zu treffen. Aber es besteht durchaus mit einmal eine ganz andere Möglichkeit. Und ich glaube, dieses Fernsehduell, das wird uns ein bisschen mehr zeigen, ob es eine belastbare These ist.
Ja, ob sie auch eine Kampagne quasi hinbekommt, wie, ich glaube, man hat letzte Woche immer mal drüber gesprochen, ich glaube, Bush war der letzte so unfassbar unsympathische, also in den Umfragewerten so unsympathische quasi Vize, der das Ruder eben durch eine gute Kampagne rumreißen konnte.
Und wie war es damals, war es nicht DeSantis, der da irgendwo, nee, das war jemand anders, der lange Zeit in ein Demokrat, der lange Zeit in den Umfragen vorne lag. Und am Ende hat er dann im Prinzip doch verloren.
Ja, genau. Weil Vizepräsidenten ja normalerweise eben von Haus aus natürlich nicht so wahnsinnig viel sich zeigen können. Ja? Weil es nicht
viel Publicity haben, richtig.
Ein ganz großes Thema natürlich, weil das die Woche aufkam und weil es ja in den letzten Monaten everybody's darling war, ist natürlich Japan. Auch darüber müssen wir nochmal ein Momentchen reden. Der Run war ziemlich gut und jetzt kam eine ziemlich kalte Dusche. Was heißt das für Anleger? Ist Japan weiterhin interessant oder ist das jetzt eher mal so ein sehr viel Unsicherheiten, die da entstehen können?
Schöne Formulierung, ist das ein Ich würde mich dem anschließen, weil tatsächlich, wenn man diesen Carry Trade sich mal anguckt, dann gibt es jetzt einige Studien, die beziffern ihn ungefähr auf 500 Milliarden US-Dollar vom Ausmaß her. Und ja, es ist etwas, was du relativ schnell zurückführen kannst. Das geht über Derivate und gerade bei Währungen relativ einfach. Man geht davon aus, dass man 40% bereits zurückgeführt hat in diesen Wochen und es könnte allerdings noch Richtung, na, sagen wir mal, 75-80% gehen. Es wird einige geben, die hartnäckig dabei bleiben. Ist das Thema Carry Trade also ausgestanden? Nein, ist es noch nicht. Also auch da werden wir ein bisschen was sehen, was sich jetzt noch abbauen wird. Vielleicht nicht mehr so schnell und nicht so heftig, wie es jetzt der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite haben wir lange Zeit gesehen mit den, na sagen wir mal, mit dem Lockern dieser Nullzinspolitik oder der Yield Curve Control, wie es ja in Japan genannt wird, mehr Fantasie wieder letztendlich für Japan an sich. Das hat den Aktienmärkten gut getan. Das hat dem Yen allerdings überhaupt nicht gut getan. Ja. Und meiner Meinung nach sind jetzt auch die Aktienmärkte durchaus in der Spitze sehr hoch bewertet gewesen, was den japanischen Markt betrifft. Wir sind halt doch in einem Land, was nicht viel Wachstum hat, was tatsächlich am Thema Inflation die letzten sind in der Entwicklung. Das heißt, da dürfen wir schon damit rechnen, dass es irgendwo noch eine Zinserhöhung auch braucht. Mhm. Also von daher wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ich würde da jetzt momentan nicht reinspringen. Mhm.
Und ein Thema, das so die letzten Wochen ganz massiv aufkam als interessanter Markt, ist UK. Mhm. Da kam ja auch so ein wenig politische Wende-Euphorie auf. Ob das dann nachher so passieren wird, wissen wir nicht. Aber ist plötzlich wieder so, auch das so ein bisschen bekommt den Status von Everybody's Darling. Weiß nicht, ob sich das die letzten paar Tage nochmal verändert hat durch die ganzen Unruhen. Aber als Markt war das die letzten Wochen schon ein großes Hype-Thema bei vielen Häusern und bei vielen Anlagestrategien. Teilst du diesen Optimismus?
Na gut, da gibt's drei Aspekte, würde ich mal sagen. Nach den Phasen, die wir in der Politik gehabt haben, jetzt lange Zeit, war es doch eine relative politische Unsicherheit mit Ausflügen, die man vielleicht besser mal unterlassen hätte. Ja. Jetzt hast du politisch zumindest mal eine saubere Wahl gehabt und hast wahrscheinlich auch eine ausreichende Mehrheit, um langfristig regieren zu können. Das ist der erste Pluspunkt. Du stehst im Rahmen, dass du die Zinsen senkst, also auch von der Zentralbankpolitik hast du eine Unterstützung. Und wenn ich mir jetzt die Unternehmen anschaue, die zum Beispiel so ein FTSE 100 tatsächlich die dominieren sind, da hast du auch viel Pharmazie, also defensiv, das heißt in einer Konjunkturabschwächung durchaus mit stark vertreten. Klar, du hast auch Öl, du hast auch ein bisschen Rohstoffunternehmen mit drin, aber Pharmazie, wir haben es gerade gestern gesehen, ist durchaus etwas, was stabil und robust ist. Also von daher ist das sicherlich etwas, was man sich angucken kann, auch Dynamik fürs Land an sich. Ich glaube, ein Vorteil, den Sie gegenüber, weil in vielen Fällen deckt sich das ja auch mit der Positionierung, die wir in der EU haben. In der EU auf der anderen Seite sehen wir aber auch Unterschiede. Wir haben die Probleme in Frankreich, wir sind 27 Länder, die du zu einem Konsens bringst. Da ist UK dann als Einzelland durchaus etwas dynamischer oder auch beweglicher, flexibler unterwegs. Das ist ein Vorteil.
Gibt es noch so spannende Märkte, die man jetzt so unbedingt im Auge haben müsste?
Ein Thema, was natürlich irgendwo immer auch im ersten Halbjahr so ein Bereich war, wo es auch eine positive Aussage war, High Yield. Mhm. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger momentan. Also wenn wir dann sehen, dass die Konjunktur sich abschwächt, dann wirst du auch höhere Ausfallraten bekommen. Also insofern, da müsste man mal ein bisschen vorsichtiger agieren, bin ich der Meinung. Und natürlich hast du die ganze Zeit das Thema Emerging Markets, was eigentlich auch von der Thematik der Korrektur momentan eigentlich so stark, zumindest fundamental nicht betroffen ist, da wäre ich durchaus eher positiver.
Gilt das auch für China?
Ja, das ist immer die Frage. Emerging Markets hast du dann China und Indien mit dabei und die beiden werden natürlich prominent genannt. Also in China ist das Thema in erster Linie, sind niedrig bewertet. Gerade auch, wenn du es jetzt meinetwegen mit Indien vergleichen würdest. China ist aber deshalb niedrig bewertet, weil du natürlich irgendwo den Konflikt, auch den politischen Konflikt mit Amerika hast, dass du erwarten darfst, dass es Sanktionen geben könnte, gar nicht mal unbedingt wegen einem Einmarsch in Taiwan, das ist nochmal eine Sonderstory, aber dass du halt sagst, du willst die Technologie, die in Amerika entwickelt wird, nicht unbedingt den Chinesen zur Verfügung stellen. Das ist ein Thema für Nvidia zum Beispiel. Deshalb sagst du, okay, politisch bedingt ist die Bewertung da, wo sie ist, einigermaßen vernünftig aufgestellt. Indien ist relativ hoch und auch ein bisschen meiner Meinung nach wird immer damit argumentiert, klar, sie sind das bevölkerungsreichste Land, sie haben jede Menge Konsum und diesen Konsumenten in der Menge nutzen sie als politische Macht, ja, alles richtig. Sie sind aber im Vergleich zu China bei weitem nicht so strukturiert aufgestellt, wie die Chinesen das sind. Also hängen da durchaus Jahre, Jahrzehnte hinterher. Das wird sich erst herausbilden müssen. Ob die Bewertung dann da, wo sie jetzt ist, so gerechtfertigt ist, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also wenn ich über Emerging Markets rede, dann meine ich auch zum Teil Lateinamerika, dann meine ich aber auch Osteuropa, wo wir durchaus Zinssenkungen schon haben und eine Dynamik, die vielleicht etwas interessanter sein kann, als wir das
in großen Industrieländern sozusagen.
Oder auch den Emerging Markets, die immer als erstes genannt werden.
Und dann ist natürlich immer noch abschließend das gute alte Thema Bonds und natürlich auch die Rohstoffseite als Asset-Klassen. Die allseits beliebte Diskussion rund um Bonds, brauchen wir sie denn und ist 60-40 zurück und wenn wir so die Anleihenrenditen uns anschauen in den USA, dann muss man sagen, man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel verpasst, wenn man dabei war oder eben nicht dabei war.
Ja, das ist schon richtig.
Weil wir sind jetzt wieder bei 4%.
Das ist richtig. Tatsächlich, wir haben 22, glaube ich, die Diskussion gehabt, Mischportfolien oder gerade das 60-40-Portfolio ist out. Wir sind heute, was ich das 60-40-Portfolio angucke, wieder am High. Also es hat sich durchaus irgendwo auch ein Stück weit ausgezahlt. Ich bin klarer Anhänger der Mischportfolien. Es ist halt ein Risikodiversifizierer, den du hast. Klar kannst du sagen, wenn ich lange investieren kann, wenn ich jetzt sage, als 25-Jähriger und ich will für die Rente sparen, gut, dann gehst du 100% in Aktien. Ne? Da kannst du alles Mögliche aussitzen. Wenn du Richtung institutionelle Kunden guckst, die können das nicht. Die können sich das auch nicht erlauben. Also insofern ist ein Mischportfolio, hat schon seine Daseinsberechtigung. Und wenn du irgendwann sagst, ich bin irgendwo Mitte 50, der Horizont, wo ich vielleicht das Geld mal angreifen möchte oder auch verbrauchen möchte, konsumieren möchte, dann würde ich auch eher Richtung Mischfonds gucken. Es hat was mit dem Anlagehorizont zu tun und dem Risiko, was du eingehst. Aber ein Mischportfolio ist an sich etwas, wo die Rentenseite dämpfend wirkt. Wenn wir jetzt sagen, die Konjunktur kommt runter, die Aktien würden ein Stückchen weit in Mitleidenschaft gezogen und nehmen wir nur für den Moment mal, wir rollen wirklich auf eine Rezession zu. Ist nicht meine Meinung, aber nur als Szenario. Dann verlieren die Aktienmärkte deutlich. Die Rentenmärkte werden aber profitieren. Das heißt, ein Mischportfolio kann zumindest einen Teil der Verluste über die Zinsseite ausgleichen.
Und die Rohstoffseite müssen wir uns natürlich auch nochmal, also Gold ist immer so natürlich ich bin kein großer Goldfan, ich sag's immer wieder ganz ehrlich, aber es gibt ganz viele, die es total wichtig im Portfolio finden. Weiß ich nicht, ob man das jetzt irgendwie noch ausgebaut braucht.
Ja, ist eine gute Niveaus. Also doch wäre ich auf jeden Fall der Meinung, denn ein Thema, was sich logischerweise jetzt auch über der Korrektur hängt, was wir aber noch nicht angesprochen haben, ist ja eigentlich das Thema Israel-Iran. Ja. Also geopolitische Konflikte in Summe. Und da muss man sagen, wir haben lange Zeit diese Globalisierung gehabt, dass man versucht hat, über Handel letztendlich eine Befriedung zu erreichen. Das hat sich doch deutlich geändert. Wir haben eher eine Blockbildungstendenz, würde ich mal behaupten. Ja. Man dreht die Globalisierung zurück aus verschiedenen Ecken. Das hat sicherlich mit Corona angefangen, ging dann mit dem Ukraine-Russland-Krieg weiter. Und du hast jetzt permanent geopolitische Krisenherde, so möchte ich es mal sagen, die auch immer mit in der Bewertung mitspielen. Und da ist Gold durchaus dann etwas, was dir helfen kann. Öl kommt immer ein bisschen drauf an. Iran wäre sicherlich ein Thema, wo Öl wirken kann, aber nicht in jedem geopolitischen Konflikt ist Öl tatsächlich das Thema. Wenn du sagst halt, wir haben einen Konflikt, der die Weltkonjunktur lahmlegt und es sind nicht ölreiche Länder betroffen, die da intervenieren würden, dann ist Öl nicht das Thema. Gold ist sicherlich etwas, wo viele aufgrund der geopolitischen Unsicherheit investieren und die Geopolitik hat ihre Bedeutung. Also insofern, ja, da würde ich schon dabei bleiben.
Mhm. Alles, was so an Rohstoffen gebraucht wird, tatsächlich, also nicht wie Gold als reines Anlageobjekt, wäre ja eigentlich ein Szenario, also egal, ob man jetzt Industriemetalle nimmt, Dr. Copper und so weiter, oder auch Öl, wären natürlich eigentlich alles Dinge, die eher für ein Szenario sprechen, dass wir eine Dynamik in der Weltwirtschaft bekommen, die wir ja gar nicht kriegen.
Oder? Ja, das sind zwei Dynamiken, die auf die Industriemetalle, sprich gerade Kupfer, einwirken. Ja. Auf der einen Seite sagst du, okay, normalerweise, wenn wir eine zyklische Abschwächung hätten, brauchst du weniger Commodities. Das ist eine alte Regel. Genau. Nun hast du aber auf der anderen Seite das Thema AI, also Digitalisierung, Chipsätze, was brauche ich denn dafür alles, was brauche ich aber auch für den Wandel der hin zur E-Mobilität, ja. Batterie-Thematik, also diese Industriemetalle haben dadurch eine Sonderkonjunktur, die rein von der konjunkturellen Seite her sicherlich in Frage gestellt gehört, aber wie gesagt, das heißt zwar, wir haben weniger E-Autos, die wir kaufen, ja. Die Automobilhersteller reduzieren ja auch ihre Prognosen, dennoch, sie kaufen welche, ne? Und dafür brauchen wir unter Umständen mehr Kupfer als in einem normalen Auto. Ja. Also insofern, da gibt's eine Sonderkonjunktur. Man muss unterscheiden, was man da nimmt und was man nicht nimmt. Stahl brauchen wir, glaube ich, weniger. Kohle auch nicht. Kupfer vielleicht schon.
Thomas, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal rein, wie ihr denn so über den Sommer gestimmt seid. Schon wieder all in allen KI-Aktien oder vielleicht doch auch mal noch ein weiteres Gewitter erwartend. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche wieder. Ciao.